Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem grandiosen
Jan, hallo.
Und dem anderen.
Und dem anderen. Und mir, dem Dom, ne?
Moin, Dom.
Ja, moin. Ja, also wir sind überhäuft worden mit Fragen, ne? Jetzt haben wir die letzten Wochen immer nur noch FAQs, aber ja, ist halt so, ne?
Deal with it. Fragen müssen beantwortet werden, das
auf
ist wichtig.
Auf jeden Fall. Ja,
da springt das Trainerherz einfach höher.
Genau. Wir sind dann noch auf der Suche wieder nach neuen Personen für als Interviewpartner. Aber wir haben ganz ehrlich das Problem, zu den Zeiten, wo wir arbeiten, müssen andere Menschen richtig arbeiten. Und dann haben wir leider immer das Problem, dass wir die dann nicht so wirklich hier ans Mikro schaffen. Ne? Manchmal haben wir so Leute, die nehmen dann teilweise aufgrund ihrer Überstunden frei und kommen dann früher oder so. Ne? Aber ja, gut. Vielleicht sollten wir so einen Podcast machen von Selbstständigen für Selbstständige. Dann haben wir demnächst hier nur noch Gäste. Selbstständige Gäste, ja. Gut, heute beschäftigen wir uns zu Fragen. Ja, und das sind echt reichhaltige. Boah.
Da waren ein paar richtig Tiefschlagen dabei. Das hat
ja,
mir
da müssen wir mal gucken. Ne? Der Jan sagte zuerst so, ja, haben wir schon besprochen. Auf einmal so, das ist deep. Ja. Okay, also es geht diesmal um Folge 119. Ne? Wie man sich in seiner alltäglichen Umgebung sicher fühlt. Das war damals unser Thema und dazu haben wir auch jede Menge Fragen bekommen und da wollen wir heute drauf eingehen. Und ja, Frage Nummer 1, ich fand das sehr witzig, also ja, die ist wirklich sehr witzig, haha. Und zwar, weil wir zwei ja immer sagen, wir versuchen immer alles mit Humor zu verkaufen, ne, damit die Leute halt auch einen Zugang finden zu dem Thema, ohne jetzt, dass das despektierlich rüberkommt, kommt jetzt halt die Frage, wie wichtig ist eurer Meinung nach Humor in der ernsthaften Diskussion über Selbstverteidigung? Kann das den Ernst des Themas verharmlosen? Ja, jetzt muss man sich einfach mal wieder die Frage stellen, in welchem Kontext befinde ich mich gerade? Ja, wenn ich jetzt mit einer Person spreche, wo ich weiß, der ist irgendetwas Schlimmes passiert, versuche ich natürlich noch respektvoller mit dem Thema umzugehen und versuche auch natürlich weitestgehend den Humor einfach wegzulassen. Wenn ich aber jetzt hier eine Gruppenveranstaltung habe und ich habe einfach abends ganz normale Liesje Müller und Max Mustermann und wir haben jetzt das Thema Umgang mit Messerbedrohungen etc. Ja, da ich dann auch schon mal so ein bisschen meine Späßchen mache und mal einen lockeren Spruch bringe, ohne jetzt irgendwie das Thema irgendwie in Abrede zu stellen oder zu verharmlosen, das ist für mich einfach nur wichtig, weil gerade so normale Leute, die jetzt nicht in einem professionellen Kontext mit Gewalt arbeiten. Ich meine, A, denen ihre Freizeit und zweitens, das hat mir glaube ich auch in der Folge gesagt, wenn wir Menschen jetzt da wirklich thematisch so fertig machen, ja, dass quasi denen ihr Hippocampus zumacht, weil sie so viel Stresshormone ausschütten, dass sie gar nicht mehr lernen können.
Ja? Das ist ja 7-Euro-Wort ausgepackt, den Hippocampus. Ja. Lecker.
Hippo, ne? Happy Hippo, genau. Den Happy Hippocampus. Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir einfach das Problem, dann machen die zu und dann lernen die nicht. So, also muss man irgendwie versuchen, das Ganze mit so ein bisschen Humor zu verpacken. Ja, ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, in dem Raum ist jetzt keine Person, der irgendwas Schlimmeres passiert ist, ja. Und stand ich vor einer Schulklasse und das war eine Schulklasse in erster Linie mit Jugendlichen, die teilweise schon gesessen haben und herausfordernd sind in ihrem Verhalten, um das mal nett auszudrücken. So. Und dann meinst du denen auch so, also Leute, ganz ehrlich, wenn ihr euch irgendwie nur ego-getrieben da irgendwo auf der Domplatte oder hinterm Domplatte irgendwie prügelt, ja, und jetzt kriegt ihr einen falschen Schlag ab und ihr knallt mit eurem Kopf ungebremst auf den Granitboden oder sonst wo. Wisst ihr, wie scheiße das ist? Ja, und dann gucken mich alle an. Ja, ne, ist das genau wie im Sommer, ja, wenn ihr beim Gemüsehändler steht und wollt euch eine Wassermelone kaufen und an der Wassermelone ist kein Schild dran, mit oder ohne Kerne. Und ihr denkt so, eigentlich habe ich auf Kerne keinen Bock. So. Und wenn ihr unkontrolliert mit eurem Hinterkopf auf den Boden aufschlagt, kann das der Moment sein, wo man herausfinden kann, ob ihr mit oder ohne Kerne seid. Auf einmal gucken die mich alle an. Man merkt es so, dieser Lichtblitz, der irgendwie durch diese Köpfe ging, und war so, oh fuck, stimmt. weil jeder hat schon mal eine Melone fallen lassen oder aufgeschnitten oder. Wenn das mit meinem Kopf passiert, weil ich unkontrolliert, weil ich vorher ego-getrieben Stress gesucht habe, mich überschätze, jetzt fange ich mir ein und ich breche zusammen und knall mit dem Hinterkopf irgendwo auf und nachher kann man gucken, ob ich Kerne habe oder nicht. Vielleicht sollte ich mir das Thema doch mal überlegen. So. Und das ist dann so persönlich meine Form von Humor, die ich dann gerne schon mal, wenn es dann halt in dem Moment passt, gerne in das Ganze mit einbaue, ja, einfach um den Leuten auch mal so zu vergewissern oder mal so bildlich, wer ist nochmal irgendwie klar zu machen, was manchmal unglückliches Verhalten mit sich bringen kann. So. Und aber wie gesagt, den gleichen Spruch würde ich jetzt von einem DAX-Vorstand, wenn die mich jetzt gebucht haben für das Thema Selbstschutz oder irgendwie sowas, ja, würde ich den Spruch jetzt nicht unbedingt bringen.
Echt? Ich finde das total angemessen. Ich finde das eine total gute Art und Weise, es zu erklären.
Das ist schon ein guter Punkt, ja, ich weiß. Vielleicht würde ich es auch da bringen, aber wer weiß. Grundsätzlich würde ich gucken, ne, ihr Lieben, würde ich halt so, und wo passt das gerade, ja? Oder ich war jetzt, letztens war ich doch in bei einem christlichen Träger, ich glaube bei der, genau, gerade die evangelische Kirche, da war ich bei so Konfirmantinnen, ja, und die machen so ganz viele, neben ihrem Konfirmationsunterricht machen die halt ganz viele so Ausflüge und solche Sachen. Und dann ging es halt bei diesem Ding drum, da waren so 15 Kinder und da ging es halt drum, ach Gott, wie geht man um mit so Stammtischparolen und mit so, also quasi so ein bisschen, ja, mit Extremisten diskutieren, ja, wie kann man das am besten machen, wie kann man da am besten mit den Leuten trotzdem noch ins Gespräch kommen und so weiter, ne? So, und ja, und dann war mein Kumpel Dom mit dabei, ja, und der wollte das einfach mal angucken, weil er kommt ja aus Bereich, wo man eigentlich gar nicht mit Endkunden arbeitet und der war zufällig in Köln, wir wollten, sind abends halt essen gegangen und dann kam er zu mir und hat das Ganze einfach mal angeguckt, ne, war ja einen Tag später, war ja auch hier beim Seminar mit Scharia. So, und nachher, als wir zurückgegangen sind, gut zurückgefahren sind, meinte er so, ah, Seminar hat mir voll gut gefallen, ich fand das auch irgendwie interessant, wie du dich so auf die Leute eingestellt hast und wie du dich hast sprachlich anpassen können, und dann meinte er mir so, meinte er zu mir, kannst du das denn jetzt auch, wenn du jetzt andere Felder hast, also andere Bereiche, ne, so an Kunden, und ist so, ja klar, wenn ich jetzt andere Kunden habe, mit den Lehrern, ja, würde ich jetzt nicht so reden, wie jetzt mit den Kiddies mit 15, 16, ja, so, und das ist natürlich dann auch so ein Ding, und genauso ist das in meinen Augen auch mit dem Humor, ne, so, wie siehst du das, wie verpackst du den Humor in dein Training, ohne das Thema zu verharmlosen?
Also ein kontroverser Take, der vielleicht ein bisschen seltsam ist, ist aber, mit dem Thema Verharmlosen, wenn ich jemanden darauf versuche vorzubereiten, eine realistische, aber keine angstvolle Einschätzung einer Situation zu treffen, dann ist es manchmal gar nicht mal so schlecht, wenn die Person in ihrem Kopf verharmlost, was gerade passiert. Das heißt, es gibt gewisse Momente, wo ich mir denke, also wenn ich mir das vollem, also nehmen wir mal als Beispiel, du nimmst so eine kleine, hier diese Bänke, die man immer auch im Schulunterricht irgendwo stehen hatte, in diesen Turnhallen, ne? Mhm. Und du musst auf dem Ding mal irgendwie so für 10 Meter balancieren, das kriegst du hin, ist gar kein Thema. Mhm. Sobald du das Ganze aber in 500 Meter Höhe machen musst, fühlt sich das sehr, sehr anders an. So, und da denke ich mir halt eben auch, dass, wenn ich mir des vollen Ausmaßes der eventuellen Konsequenzen einer Klopperei bewusst bin, dann tue ich mir eventuell gar keinen Gefallen in dem Moment, in dem ich in einer lande. So, weil genau dessen, wegen der Geschichte, die du gerade erzählt hast, es kommt voll drauf an, welches Publikum hast du da gerade, ne? Weil wenn du sagst, okay, Jungs und Mädels, die durchaus, ich sag mal, affin Gewalt gegenüber sind, ne, ganz anderes Publikum, sag ich mal. Aber wenn ich jetzt so den durchschnittlichen Kunden hier habe, oder den durchschnittlichen Schüler hier habe, und mir so angucke, okay, wo kommen diese Leute her, was wollen die lernen, wie müssen sie das am besten tun, dann ist es oftmals nicht das Beste der Welt, das gesamte Ausmaß der Gefährdung in einer Gewaltsituation zu erklären. Weil das die Leute noch stärker hemmt. Ne? Mhm. Und das ist halt eine Sache, wo ich mir denke, unser Job ist es unter anderem, die Leute zu enthemmen, hört sich falsch an, aber kontrolliert zu enthemmen. Also quasi in Bezug auf eine Grenze wurde überschritten, ab jetzt darf ich keine Hemmung mehr haben, weil sonst habe ich Riesenprobleme später.
Sie sollen sich dem Thema so ein bisschen öffnen.
Genau, und das Öffnen mache ich am besten nicht, indem ich erstmal Schock friere. Weil wenn ich das tue, dann kommt da irgendwie nichts an mehr. Das heißt generell auch, und da haben wir in den vergangenen Folgen, glaube ich, auch hier und da mal drüber gesprochen, die Leute, die grundsätzlich mit der Idee an so ein Training rangehen, von wegen, ich muss meinen Leuten die ganze Zeit Angst machen, weil sonst bleibt da nichts von hängen. Ich glaube nicht, dass das ein Szenario ist, in dem viel hängen bleibt. Vielleicht irgendwie so ein Grundgefühl von Bedrohung, ne, klar, irgendwie vielleicht so ein, zwei Sachen, die gesagt wurden. Aber ich glaube, in einem Umfeld, in dem ich quasi ein lockeres Lehrszenario kreieren kann, dann aber trotzdem Räume schaffe, in denen anders trainiert werden kann. Das heißt halt, vielleicht gewisse Drills, in denen man mal mit mehr Druck arbeiten muss, vielleicht in fortgeschrittenen Kursen, wo ich sage, okay, jetzt wird hier mal ein bisschen auf die Mappe gehauen oder so, dann habe ich, glaube ich, diese Mischung etwas besser drin, weil wenn ich dabei bin, Grundlagen zu schaffen, sollte ich kein Angstumfeld schaffen. Hm. Weil in dem Rahmen geht es wirklich noch darum, die Basics zu legen, die relevant dafür sind, dass ich später besser in dem Bereich performen kann. Und ich glaube, wenn ich das Ding komplett Angst besetze, dann kann ich mir gerne ins eigene Bein schießen mit der ganzen Situation. Ein weiterer Punkt ist, wenn es darum geht, wie unterrichtet man effizient, dann ist ein großer Punkt, okay, gerade im Bereich Bewegungsabläufe hilft es Leuten sehr, sehr stark, wenn ich nicht erkläre, was gerade eigentlich in deren Körper passiert, also Schritt für Schritt, du machst erst das, dann machst du das, dann machst du das, mal so, sondern ich probiere, diese Schritte zu reduzieren und mit einem Bild zusammenzufassen, ne, weil Leute mit Bildern einfach mehr anfangen können. Das heißt, wir kommen schnell an einen Punkt, wo ich sage, okay, ich habe zum Beispiel irgendwann mal angefangen zu erklären, dass Leute, wie sollen die ihre Hände halten beim Boxen? Ich habe dann irgendwann mal angefangen zu erzählen, ja, stell dir mal vor, du willst deine Boxhandschuhe so in der Luft aufhängen. Weil damit ist direkt klar, der Rest des Armes soll entspannt sein, aber die Arme sollen trotzdem auf Kieferhöhe hochhängen. Das heißt, die Hände haben die richtige Position und gleichzeitig soll der Arm nicht angespannt sein. Wenn ich den Leuten aber erkläre, ja, die Hand soll angespannt sein, aber der Arm soll locker sein, die Schulter auch und dann soll das und das, viel zu viel Aufwand. Ne? Also ich erkläre es gerne von wegen so, hey, die Hände hängen in der Luft, die hängst du an so einen Haken auf und dazu sind quasi für Schläge die Rippen immer die Aufladestation. Das heißt, wenn der Arm vorher nicht da gewesen ist, dann kommt der Schlag nicht an. Und auf einmal haben die Leute zwei Bilder im Kopf und mit denen kriegen die auf einmal 17 Bewegungsabläufe koordiniert, die sie vorher nicht haben zusammenbringen können. Das kann ich entweder einfach nur so machen, indem ich es einfach nur gut erkläre, aber ein Rahmen, in dem es noch besser funktioniert, ist, wenn das dann auch noch lustig ist. Weil es einfach anders hängen bleibt. Wenn ich mit Bildern arbeite und die Bilder dann auch noch irgendwie was Lustiges in mir auslösen. Es geht ja bei dem, wenn wir darüber sprechen, nicht darum, dass wir hier stehen und irgendwie quasi ein Comedy-Programm zusammenstellen und dann wird außerdem so ein bisschen nee, es ist ja alles irgendwie ein Kontext im näheren Zusammenhang dessen, was wir gerade erklären. Und in dem Rahmen habe ich die Erfahrung gemacht, weil mir ab und zu Leute gesagt haben so, boah, da haben wir das und das gemacht, wie auch immer. Mir bleibt immer diese eine Sache im Kopf, die du da gesagt hast. Das war nämlich ganz lustig. So, und da merkst du halt, dass das hängt eigentlich ganz gut bei den Leuten fest. Und deswegen, es geht jetzt nicht unbedingt darum, über das Thema Vergewaltigung mit viel Humor zu sprechen. Das ist nicht das, was in dem Rahmen Sinn ergibt, sondern es geht einmal darum, vielleicht einen etwas schonenden Kontext aufzustellen, also einen emotional etwas abgeflachteren Hügel, in dem ich dann auffasse die Informationen, die ich eigentlich rüberbringen möchte, solange es um ernste Themen geht. Ich muss immer wieder den Bezug machen, ne? So ist natürlich problematisch, so, aber ich kann grundsätzlich locker darüber sprechen. Und das andere Thema ist halt einfach, dass wenn ich es humorvoll rüberbringen kann und dann auch schön irgendwie im Rahmen dieser Bilder erkläre, dann haben Leute eine viel einfachere Zeit damit, sich daran zu erinnern, was da eigentlich gesagt wurde. Das ist quasi, Humor ist da wie eine Eselsbrücke. Je absurder, desto besser. Das wäre so, wie ich das Ganze sehen würde.
Jo. Schön zusammengefasst.
Und ich denke auch, ein Thema verharmlosen ist halt so ein, ja, aber was ist denn die Konsequenz, wenn ich das Thema Gewalt verharmlose? Ja, also ich verstehe die Kritik auch nicht so ganz.
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Kritik ist, aber zum Thema Kritik kommen wir ja gleich auch noch, falls wir durchkommen mit den Fragen. Aber der Punkt ist der, also für mich ist jetzt keine Kritik, aber ja, sich letztendlich, manche interpretieren das Humor als was Negatives. So, wenn man über ernsthafte Themen redet, dann interpretiert man Humor als negativ behaftet, weil wenn man sich über ernsthafte Themen unterhält, dann darf kein Humor, bei manchen Menschen, nicht bei allen, um Gottes Willen, aber bei manchen Menschen darf da kein Humor fallen, weil man das sonst nicht verernst nimmt, das Thema etc. Aber ich persönlich finde gerade so in der Satire oder so, ne, ich bin zum Beispiel ein sehr großer Fan der ZDF-Heute-Show. Ah. Ja. So, und dann zum Beispiel
und die Anstalt, super.
Ja, ich finde das einfach herrlich, ne? Und da meinte letztens der eine Moderator so, ah, Herr Merz, sollen wir über innovative Politik reden? Und dann meint der Merz so, nee, mit Ihnen rede ich nicht. Und er so, okay, sollen wir denn wenigstens über die CDU reden? Ja, so, und jetzt ist es kein Rant gegen die CDU, um Gottes Willen, ja, aber sowas finde ich halt geil, ja? Ich meine, das ist halt
geschmackvoll gelöst.
Ja, also, ja, und ja, also, gut, muss halt jeder selber wissen, ne? Ja. Aber ich persönlich sage, Humor kann halt, ja,
Außerdem ist Humor etwas, was sehr, sehr mächtig ist, weil erstens, wenn ich Satire zu einem Thema machen kann, dann bedeutet das normalerweise, dass die Sache lächerlich ist. Und das zeigt mir was ganz, ganz Wichtiges über die Sache auf. Das heißt, ich meine damit nicht prinzipiell, dass ein Bestand, also dass der gesamte Umstand, über den ich gerade spreche, lächerlich ist, sondern vielleicht ist das Verhalten einer Person in diesem Kontext lächerlich. Und ich finde halt da, da sieht man in den Staaten, finde ich, eine sehr, sehr interessante Entwicklung. So die ganzen Talkshows, die ich so vor, sagen wir so, 5 bis 7 Jahren echt geil fand, ne? Hm. Oder ich gemerkt hast, so, die haben echt geile Sachen gemacht, ne? Jon Stewart war früher zum Beispiel genial, der hat ja eine Zeit lang eine Pause gemacht. Ein paar Leute, die aus der Daily Show wie rausgekommen sind, gab da ein paar starke Comedians, die echt geilen satirischen Content gemacht haben. Und das war alles, solange irgendwie die Republikaner so am Zug waren. Hm. Weil es sehr leicht für die war, irgendwie zu kritisieren. Aber du merkst halt irgendwie, weil es dann so mit der eigenen Ansicht irgendwie kollidiert, dass sie, sobald dann quasi irgendwie die eigene Interessengruppe dann irgendwie quasi die Regierung stellt, dann wird der Humor verbissen und komisch. Da merkst du, weil man kann nicht so frei sich drüber lustig machen wie vorher. Und da gibt's halt so Bereiche, wo du denkst, hey, das ist offensichtlich lächerlich und jeder, der was anderes behauptet, der belügt sich selber. Und dann merkst du aber, dass die Leute so drumrum tänzeln und dann merkst du auf einmal, okay, da ist nichts mehr dran authentisch. Und dann wird der Humor einfach nicht mehr gut, man kann nicht mehr drüber lachen. Ja. So, und das ist halt ein Ding, wo ich sage, dafür ist Satire sehr, sehr wertvoll. Zum anderen, um einen Sachverhalt vielleicht auch einfach ergiebig darzustellen. Ich finde, Humor ist auch wie eine Kunstform.
Ja,
absolut. Wo man einfach sagen kann, hey, da gehört ein Setup, da gehören so viele Elemente zu, bis etwas lustig ist, dass du da normalerweise direkt viel mehr mit rüberbringst, als wenn du es versuchst zu erklären. Ein Witz ist ein sehr, sehr mächtiges Ding. Und wie gesagt, ich glaube auch zum Thema Verharmlosen, ne? Das gesamte Training, was wir hier machen, soll das Ganze auf eine gewisse Art und Weise verharmlosen. Hört sich jetzt mal komisch an, wenn ich das so sage, aber indem ich mehr Hintergrundwissen über die Sachen habe, ist es nicht mehr so eine abstrakte Gefahr. Und auf einmal habe ich ein konkreteres Umgangstool damit. Das heißt, das ist doch auch der Grund, warum die meisten Leute hier hinkommen, weil sie für sich Gewalt als ein harmloseres Thema am Ende des Tages wahrnehmen wollen. Hm. Nur die Verharmlosung macht das dann irgendwie abfällig.
Ja, es ist im Grunde, du willst im Grunde den Nebel des Krieges lichten.
Genau.
Diese Angst vor diesem Nebel, the fog, das Grauen.
Ja. Ja. Und konkretisieren, genau.
Genau, und dann wird das konkretisiert und auf einmal lichtet sich der Nebel und man denkt sich so, ja, okay, ist immer noch scheiße, aber der Nebel ist weg und ich habe jetzt eigentlich einen besseren Überblick als vorher.
Ja, und wir sehen immer noch Sachen, ja. Es ist nicht harmlos, es ist nur weniger abstrakt, genau. Ja.
Wusstest du eigentlich, dass hier die Rockstar Games, dass die vor vielen Jahren gefragt worden sind, in der Zeit, als der Trump noch in der Regierung war, ob sie ein GTA 6 machen. Und dann meinten die so, ja, gucken Sie mal, alle unsere Spiele waren bisher immer absolut überspitzte Satire. Wir haben nur Angst, nachdem jetzt Trump Präsident war, wenn wir jetzt GTA 6 rausbringen, ist es ja einfach nur noch eine Dokumentation.
Was ich so hardcore finde, ist, ich weiß leider nicht mehr, wer das gesagt hat. Das ist aber ein super, super tolles Zitat. Ich weiß leider nicht mehr, von wem es ist. Aber die Person meinte irgendwie, dass allem Anschein nach Satire nur noch die Aufgabe hat, Idioten zu inspirieren. Das geht auch so ein bisschen.
Ja. Nimmt ihr das Internet weg. Ja.
Okay. Gut, ich glaube, das haben wir sehr umgänglich beantwortet, die Frage.
Okay. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Also, wir haben quasi 2 Fragen bekommen, aber ich glaube, ich werde nachher die kürzere nehmen, einfach für meine schicken neuen Thumbnails.
Ja, ich habe schon gesehen.
Schon gesehen? Ist geil, ne?
Schon gesehen.
Ist geil, ja, ich find's auch geil. Okay, also pass auf, ich lese auch trotzdem beide Fragen vor, einfach aus Respekt. Sorry. Also, erst die kurze Variante. Wie geht ihr persönlich mit der ständigen Flut von negativen Nachrichten um? Was tut ihr, um eure mentale Gesundheit zu schützen?
Aha.
Zweiten, also dann jetzt
boah, da
die
ich
weitere
so
Frage.
Ausführliche Antwort.
Okay. Ja, ja, ich habe jetzt schon Angst. Ja, ja. Die nachfolgenden Sendungen werden sich um mindestens 3 Stunden verschieben. Ihr sprecht oft über die mediale Darstellung von Gewalt. Wie können wir als normale BürgerInnen eine Balance finden, ohne in ständiger Angst zu verfallen, aber dennoch wachsam zu bleiben? So.
Ach, also zuerst.
Ja, also der Punkt ist der, wir haben natürlich ein mediales großes Problem. Und zwar, ihr da draußen kauft keine Tageszeitung mehr, weil ihr jetzt mittlerweile, die meisten von euch, oder sagen wir 85% laut einer Studie, nur noch die Überschriften von irgendwelchen Schlagzeilen in eurem Facebook, Meta oder sonstigen Feed lest.
Und oder allein YouTube-Video-Namen,
genau,
ist das gleiche.
Richtig.
Ding, genau.
Und ihr euch gar nicht mehr tiefer mit der ganzen Sache beschäftigt. So. Aufgrund dessen gehen bei Zeitungen die Auflagen zurück, bis auf die Zeit, ja, die haben es wirklich richtig krass geschafft, da einen heftigen Medienkosmos zu erschaffen mit Podcasts und Dokumentationen und so. Also ich glaube, als die damals übernommen worden sind vom jetzigen Chefredakteur oder Leiter der Zeit, hatten die irgendwie einen Umsatz von 75 Millionen Euro und jetzt sind die irgendwie bei 300 und noch ein paar gequetschte Millionen Umsatz im Jahr. Auf jeden Fall. Obwohl alle anderen irgendwie abkacken und nicht mehr wissen, wie sie ihre Journalisten bezahlen sollen. So. Und das Problem ist halt einfach, mit eines der Probleme in der heutigen Zeit, dass dann natürlich auch so Medien, auch seriöse Medien, versuchen über entsprechendes Engagement in den sozialen Medien und wie schafft man das letztendlich? Teilweise mit ja Artikeltiteln, die schon in Richtung von Clickbaiting gehen, nicht alle, aber viele. Und einfach nur damit die Leute wenigstens dann da auf ihrer Seite irgendwie verweilen, damit sie irgendwie da noch Daten sammeln können von euch, um die dann vielleicht irgendwie zu verkaufen oder was auch immer zu machen. Aber es ist halt echt mittlerweile sehr, sehr schwierig geworden, auch von den ganzen, von den Inhalten her etc. Das heißt, es wird halt, die haben einen unglaublichen Druck und versuchen natürlich dann trotzdem irgendwie dann zumindest auf Klickzahlen, auf Social Media etc. zu kommen. So, und das ist eines der Probleme. So, das heißt, man liest dann auf einmal, vor allem in Social Media, unglaublich viel Scheiße. Und dann kommt der zweite Punkt auch noch hinzu. Der Algorithmus, wenn ihr dann unglaublich viel Scheiß lest, ja, oder halt reißerische Dinge, politische Dinge, die aus teilweise sehr extremen Lagern kommen, oder ihr seid vielleicht in irgendwelchen Ecken des Internets unterwegs und man sieht, wo sehr viel so CCTV-Videos veröffentlicht werden, also Überwachungsvideos, wo sehr viel über Gewalt gesprochen wird und so, dann kommt natürlich das nächste Problem, also das ganze Problem ist eigentlich Social Media, ja, und beziehungsweise die Menschen, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen vernünftig. Und dann, wie gesagt, und dann ist halt das Ding, Social Media, Algorithmus, und dann sagen die so, okay, wenn der Jan sich immer da in diesen Ecken in Sachen Gewalt rumtreibt, dann zeigen wir auch in seinem Feed vermehrt das aus. Und dann hat er auf einmal, oder ich, oder jeder andere von euch, in seiner persönlichen, individuellen Wahrnehmung einfach dieses Ding, wo er sagt, okay, also die ganze Welt geht bergab, es geht immer weiter runter etc. So, und das ist halt einfach das große Problem in der heutigen Zeit. So, wenn ihr euch jetzt dagegen irgendwie schützen wollt, ja, ich habe das schon mal vor vielen Folgen schon mal gesagt, wir haben, meine Frau meinte mal zu mir, ja, wenn du dir immer nur so Scheiße anguckst, ja, irgendwann wirst du wirklich krank im Kopf, du musst mal irgendwas Positives machen. Und dann habe ich mal wirklich mit der angefangen, morgens frühstücken wir meistens zusammen, dass ich mir dann, keine Ahnung, mal 10, 20 Minuten nur Tierwelpen-Videos angeguckt habe, ja, mit kleinen süßen hier Pucks und mit Frenchies und all so, die ganzen Molosser.
Emotionaler,
ja.
Urlaub.
Genau, emotionaler Urlaub, ne? Und ich liebe ja diese Knautschnasen alle so. Und ja, und dann war auf einmal mein ganzer Feed davon voll, ja, und ja, auf einmal habe ich gar keine Gewaltposts mehr gehabt. Ich habe gar kein Ads-Manifesto mehr gesehen, der irgendwelche komischen Kartellsachen zeigt. Ja, ich habe keine Schlägerei-Videos gesehen von irgendwelchen Bahnhöfen außerhalb von Deutschland. Ja, irgendwo Manchester, schwere Schlägerei am Bahnhof, was auch immer. Ja, wisst ihr, was ich meine? So, und das ist halt so ein Punkt, dass es einem bewusst wird. Und was auch ganz wichtig ist, wenn du dennoch mal so eine Schlagzeile liest, ja, das soll jetzt keine Relativierung der Tat sein, aber zum Beispiel, jetzt am Wochenende hatten wir ja dieses Messerseminar und da war eine Person dabei, dann haben wir halt so die verschiedenen Arten mal aufgezählt, was einem denn wirklich so passieren kann, dass man in so eine Messersituation hineinkommt, ne? Rudi und ich, wir haben das wirklich so gemacht, dass wir gesagt haben, hier ohne Angst zu machen, und dann hatten wir so diese 2, 3 Punkte, die möglicherweise wahrscheinlicher vorkommen, und zum Schluss hatten wir halt das Thema Terror und Mordanschlag. Ja, so, was ja in unseren normalen sozialen Räumen eigentlich gar kein Thema spielt. Sondern meinte eine Person, die dabei war, ja, was war denn jetzt mit Solingen, ne? Was ist denn damit jetzt, ne? Und dann kam man nachher auf das Thema zu sprechen. Und dann meinte sie so, ja, das ist ja sehr schlimm. Ich so, das ist auch sehr schlimm, ja. Und wenn du das jetzt liest, dann sagt dir dein Gehirn, oh, du kannst nicht mehr auf Stadtfeste gehen, weil da wirst du umgebracht. Wenn du jetzt das Ganze aber total nüchtern betrachtest und du schaust jetzt einfach mal in die Statistik rein und guckst einfach mal an dem gleichen Wochenende, wie viel Hunderte oder Tausende von anderen Stadtfesten gab es denn in Deutschland, wo nichts passiert ist, außer dass halt, was weiß ich, der besoffene Hans-Peter vielleicht dem Gerd im besoffenen Kopf ein paar auf die Schnauze gehauen hat, ja. Aber kein Terroranschlag, kein Mordanschlag, ja. Dann ist diese Tat natürlich in Solingen ist eine absolut schlimme Geschichte, aber vielleicht für deinen Kopf einfach ganz gut, dass man sagt, okay, wir hatten an diesem Wochenende ein ganz schlimmes Wochenende in Solingen, das ist ganz, ganz schlimm, aber parallel hatte man 1999 weitere Stadtfeste in ganz Deutschland und da ist nichts passiert, außer vielleicht eine Blutierneise, weil Hans-Peter dem Gerd ein paar geknallt hat. So, aber und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass du dir das einfach immer wieder vergegenwärtigst, ja. So, und dann helfen auch schon mal einfach so Zahlen, ja. Nur eben, da kannst du wahrscheinlich auch gleich was zu sagen. Das Gemeine ist natürlich, wenn wir natürlich von so einer schlimmen Tat hören, fährt natürlich unser Hirn auch gewisse Schutzmaßnahmen hoch, ne? So, da kannst du aber gleich was zu sagen. Also grundsätzlich, was ich euch empfehle, ist, ändert euren Feed. Ja, guckt, dass ihr genau wie im Leben einen sehr ausgeglichenen Feed habt, ja, dass ihr da vielleicht euren Sport anguckt, dass ihr euch die Hundewelpen anguckt, was weiß ich, Campingplätze in Nordholland, ja, und von mir aus tauchen mit den armen Plastikschildkröten auf Bali, ja, guckt euch irgendwelche Sachen an, dass das wirklich so ausgeglichen ist und dass ihr sagt, ich habe jetzt nicht nur einen so einen politischen Feed und dann halt ganz schlimm, der natürlich dann noch durch den Algorithmus angefeuert wird, durch Clickbaiting mancher Zeitungshäuser, ja, und dann, wenn man natürlich dann noch immer weiter abrutscht, dass man dann das Thema, was wir letztens hatten, dass man nachher in so ein Conspiracy-Bullshit dann abrutscht und dann auf einmal dann auch noch die ganzen Verschwörungstheorien und dann auf einmal in solche Löcher verschwindet, in irgendwelchen digitalen Rabbit-Holes, ne, so, und da sollte man einfach aufpassen, ihr Lieben, so. Jetzt ist Jan dran.
Boah, jetzt hast du aber so viele Punkte angerissen.
Hast du nicht mitgeschrieben?
Ja, ich habe mitgeschrieben, aber halt in meinem Kopf. So.
Ja, okay.
Also zum einen zu dem Thema Schlagzeilen und Aufmerksamkeit. Ich habe selber mal mit einem damaligen, ich weiß gar nicht mehr, welche Position der beim Spiegel hatte, weiß ich gar nicht mehr, ist aber schon ein bisschen her, als ich mit dem geredet habe. Aber er meinte halt schon, dass in den 2000ern eigentlich irgendwie das schon langsam echt alle gegangen ist, so mit Budget für größere investigativ-journalistische Arbeit. Das Thema ist aber, man darf dabei auch nicht vergessen, dass eine längere Zeit als die 2000er die meisten Schlagzeilen, die, immer wenn du siehst, dass mehrere Blätter mehr oder weniger die gleichen Art Schlagzeilen hat, dann weißt du mal grob, das sind normalerweise keine Sachen, wo selber Journalisten hingeschickt wurden, sondern das sind dann halt irgendwie Meldungen von Reuters, dpa, wie auch immer. Es gibt gewisse Agenturen, die sowas vorschalten. Und da ist halt immer ein Punkt, man muss halt immer beachten, okay, wie sauber ist das, was die da recherchieren, welche Interessen sind da eventuell mit eingeflochten. Das ist immer eine Sache, die relevant ist bei allem, was ich lese. Wer finanziert das, was ich da lese? Welchen Zweck könnte das haben, was ich da lese? Und dann auch, wie gesichert ist das durch andere, ich meine damit nicht eine Primärquelle und eine Sekundärquelle heißt nicht, ich habe Spiegel gelesen und ich habe Stern gelesen, deswegen stimmt das, sondern es heißt einfach nur so, okay, wie viele andere Verweise darauf gibt es in anderen Medienkanälen vielleicht zum Beispiel, ne? Weil ein großes Problem ist, dass ein Hauptmedium, sei es jetzt was wie Reuters, die ja nicht selber das Medium eigentlich sind, aber die Agentur, die solche Nachrichten durchgibt, oder eben auch sowas wie Investigativsachen von, da hat der Spiegel immer mal wieder starke Sachen gehabt, ne, der Guardian, es gibt immer wieder so Brecher, wo einfach so Dinge veröffentlicht werden, und das Problem ist, dann schreiben eigentlich alle anderen Medienhäuser bei dem einen Medienhaus ab. Das heißt, das große Problem ist, das hatte er mir damals schon erklärt, damals hat es jetzt auch schon so lange an her, ne? Aber du weißt, was ich meine. Ich war halt noch in der Oberstufe, das ist schon ein bisschen her. Ja, und da war es halt so, dass er mir damals schon erklärt hatte: so, ey, ganz ehrlich, das wird hier reingeschaltet, wir haben gar nicht mehr die Ressourcen, das zu überprüfen, das wird direkt übernommen. So, und da merkst du halt, okay, ist anfällig wie Sau, dieser gesamte Apparat, mediale Printmedien, ne? Also alles, was irgendwie in dem Bereich stattfindet, hat so seine Schwächen. weil normalerweise sich immer auf dieselben Quellen berufen wird und oftmals wird halt stumpf gar nicht überprüft, was da eigentlich drin steht. Nicht immer, aber oft genug ist das leider so. Das ist ein großes Problem, was du da hast, dann nimmst du die Ressourcen auch noch schön raus und bumm, auf einmal hast du das Problem, weil sich diese Medienhäuser nicht daran anpassen konnten, wie die Medienlandschaft umgestiegen ist. Ne? Da hat man irgendwie eine gewisse Grundarroganz oder Trägheit gehabt, was auch immer es jetzt war, aber auf jeden Fall sind die Sachen deswegen so geblieben, wie sie damals waren. So, und dann kommen wir zum Thema Social Media, was mittlerweile leider immer stärker ablöst, was diese Printmedien oder vielleicht auch TV oder Radiomedien damals gewesen sind, weil das Problem ist, dass, und da habe ich auch eine Studie gesehen, bei der, natürlich, ich bin so wahnsinnig schlecht mit Zahlen, das ist zum Kotzen, aber auch ein Großteil, ähnlich der Zahl, die du gerade genannt hast, nimmt ihre aktuelle Nachrichtenbewusstsein oder ihr so das, was sie so an Medien konsumiert im Bereich Nachrichten, mittlerweile zum Großteil oder ausschließlich von Facebook oder Instagram. So, TikTok ist mittlerweile auch noch ein großer dritter Mitspieler, ne? Aber da merkst du halt, okay, die haben alle ein paar Anfälligkeiten. Neben der Tatsache, dass einfach keine Form von Accountability da steht. Also, wie will ich das Ganze angreifen, wenn ich merke, okay, da gibt's irgendwie Quatsch. Ne? Das ist so der Moment, wo das irgendwie stattfindet. Das war auch in den Staaten diese riesengroße Diskussion mit, ist jetzt Corona in einem Labor entstanden oder nicht und bla bla bla. Und dann wurde aber von beiden Seiten hier und da ständig irgendwas verboten, was dann auf einmal nicht gesendet werden durfte. So, und da merkt man halt, okay, auf einmal haben wir direkt private Interessen, die sich in, oder was heißt private, vielleicht sind es auch politische Interessen, aber die sich in sowas einschalten. Wahnsinnig problematisch. Und das andere Thema, und das ist wichtig für Leute, die nicht verstehen, was Social Media eigentlich ist. In dem Moment, in dem ich etwas kostenfrei nutzen kann, bin ich die Ressource, die vermarktet wird. Seien es meine Daten oder meine Aufmerksamkeit. Und das ist ein großes Problem, wenn ich verstehe, okay, Instagram, Facebook, also ist ja mittlerweile eins in der Meta-Gruppe irgendwie, Reddit vielleicht, ne, alles Mögliche, was es da irgendwie in dem Bereich so gibt, TikTok, das sind ja keine Unternehmen, die einfach nur Lust haben, eine Plattform bereitzustellen, sondern das ist ja irgendwie eine Sache, die auch ein finanzielles Incentive haben, das zu tun. Und hauptsächlich hat man da die Mischung aus, ich gebe Daten meiner Nutzer weiter und ich nutze quasi Screentime, also Zeit, die meine Nutzer meinen Bildschirm betrachten oder das, was ich ja an Inhalten bereitstellen kann, und schleuse da immer mal wieder irgendwie was rein, was Werbeträger irgendwie geben. Und auf einmal hast du da dieses ganze Konglomerat geschaffen. Das heißt, das Problem ist, dass Social Media zwei Dinge tun müssen. Nummer eins, sie müssen deine Watchtime maximieren. Das heißt, ich versuche dich so lange wie möglich vor meinem Bildschirm zu halten. Und das andere Ding ist, sie müssen halt irgendwie einen Weg finden, wie sie Werbung, die sie schalten, auch irgendwie in Umsätze umgebastelt bekommen. Das heißt, du hast auf einmal das große Problem, dass ich Leute von meiner Plattform so abhängig wie möglich machen muss. Und da sage ich gleich ein, zwei Sachen zu. Und zum anderen, ich muss dann auch noch gucken, dass diese Abhängigkeit darin resultiert, dass die Leute irgendeinen Scheiß kaufen. Hm. So. Und da ist nämlich ein Problem. Emotionale Involviertheit in meiner Plattform. Wie kann ich das maximieren? Wenn du dir so Quatsch anguckst wie Twitter, mittlerweile nennen sie es ja X, aber ne, diese Twitter-Geschichte. Man fällt, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, was das ist, ich habe mir nie Twitter runtergeladen, weil ich den Sinn nicht verstanden habe. Also ich will mir den Scheiß, den andere Leute von sich geben, den ganzen Tag schon nicht anhören. Warum sollte ich mich online auch noch gezielt danach umgucken? So, und da war das Thema, dass ich das nie so ganz verstanden habe. Bis du irgendwann mitbekommen hast, dass das auf einmal Plattform für sämtliche politischen Figuren geworden ist. Auf irgendeinem Kram. Also wie oft siehst du in letzter Zeit, der und der politische, keine Ahnung, Head of was weiß ich was, hat auf Twitter das gepostet. Warum ist Twitter mittlerweile eine öffentliche Stelle für sowas? Aber in dem Moment, in dem das stattgefunden hat, merkst du halt, okay, was hat Twitter zu bieten? Wie kriege ich jemanden auf Twitter gehalten? Weil wenn ich einfach nur einmal auf Twitter gehe, mir 10 Minuten durchgucke, okay, wer hat denn heute was geschrieben, den ich irgendwie so kenne, bla bla bla, und dann gehe ich wieder runter. Damit hast du dann jemanden gewonnen, der lange auf Twitter bleibt. Der Moment, wo ich jemanden engaged bekomme, ist, wenn ich jemanden empöre. Das heißt, wenn ich auf Twitter gehe und ich lese irgendeine Nachricht, mit der ich überhaupt nicht übereinstimme, ganz tief von meinem Herzen, ganz besonders, wenn es die Gruppenzugehörigkeit in Frage stellt, zu der ich mich, weil das Problem ist, wenn wir über so Tribal-Zugehörigkeitsgeschichten denken, also ich bin Teil einer Gruppe, dann ist es bei solchen Menschen, die das sehr stark leben, die gleichen Areale des Hirns sind aktiviert, wenn sie über sich sprechen oder über die Gruppe. Weil die Identifizierung der Gruppe so intensiv ist. Das heißt, ich gucke, dass ich Leute in diese Gruppen unterteile und dann super stark angreife und dann lasse ich die einfach dabei zuschauen, wie sie sich gegenseitig auseinanderreißen. Damit kriege ich immer 6, 7, 8 Stunden am Tag auf Twitter gefesselt. Wenn ich nur nachgucke, ja, was hat denn Woody Harrelson heute so geschrieben? Ist so, cool. Weiß noch nicht, warum der mir jetzt als erstes eingefallen ist, aber cool. Aber das habe ich mir nach 10 Sekunden durchgelesen, dann bin ich wieder offline. Das bringt mir nichts. Ich brauche Engagement.
Letztens hatte ich irgendwie gelesen, da meinte jemand, irgendwie pack 2 Spinnen in ein Glas, in ein Einmachglas, um sie raus in den Garten zu tragen. Sie werden sich nichts tun. mach das Glas zu, schüttel es einmal, wirst du sehen, wie die zwei Viecher sich gegenseitig umbringen. Einfach, weil sie Angst bekommen, weil du von außen halt geschüttelt hast. Ne? Deshalb immer gucken, wer ist derjenige, der gerade am Glas schüttelt?
Wer ist der schüttelt?
Yeah. Wer ist der gerade schüttelt? Und bin ich gerade die Spinne oder bin ich noch in der Position, dass ich von außen einfach nur beobachten kann?
Genau.
So, und das ist halt...
aber es hilft schon mal, darüber bewusst zu sein, dass das Glas geschüttelt wird. Das ist schon mal wichtig.
Ja.
Und dabei geht es jetzt nicht um irgendwelche Uhuhu, das sind jetzt hier die... Was ist ich, der Dienst, sondern es geht darum, das sind private Interessengruppen, die teilweise dann auch militärisch finanziert werden. Das muss man auch, das darf man nicht vergessen.
Verschiedene Möglichkeiten, was da passiert.
Aber das ist so eine Sache, wo du einfach merkst, so, hey, am Ende des Tages sind das Interessengruppen, die ein Interesse daran haben, ein wirtschaftliches, dass du auf diesen Plattformen das und das tust. Also Nummer eins ist Empörung. Wenn ich mich empöre, da bin ich länger engaged, habe mehr emotionale Involvierung, bleibe länger auf der Plattform und bin mehr dran gebunden. Nummer zwei, und Empörung kann auch abhängig machen.
Mhm.
Das ist so eine Sache, die brauchen gewisse Leute. Das ist so, ich kriege das in Leuten, weil das dieses Austauschen, dieses, boah, ich bin was Besseres und ich hau da jetzt einen drauf, das schüttet so viel Dopamin bei diesen Leuten aus, die brauchen den Konflikt. So, und damit kriege ich auf einmal durch ein negatives Ding einen positiven Incentive geschaffen. Leute sind abhängig davon, 8 Stunden am Tag auf Twitter sich mit Leuten anzulegen. Das ist ein Ding, was ich verstehen muss. Und das andere ist, wenn ich jetzt sowas wie mir vermeintlich irgendwie harmlosere Sachen angucke, YouTube, okay, TikTok, never mind, ne? Aber du weißt, was ich meine. So Videostreaming-Plattformen.
Harmlos, ja.
Ja. Ne, wo ich sage, ey, was ist denn das, was ich da konsumiere? Ja, eigentlich gucke ich mir, keine Ahnung, irgendeinen Scheiß von Mr. Beast an oder so ein Kram. Ne? Wo ich sage, okay, ist das jetzt wirklich so bedrohlich? Das Problem auch da ist, dass du kannst dir, das kennst du bestimmt noch, diese Spiele, da hast du so eine Holzbox und da ist ein Boden drin und da ist eine Kugel drin und du musst gucken, dass du die Kugel quasi durch dieses Labyrinth bekommst, da sind überall Löcher.
Mhm.
Okay. Und wenn man über den Algorithmus spricht, ist es immer so ein bisschen schade, weil das so die menschliche Einwirkung auf den Algorithmus irgendwie so ein bisschen kleinredet, aber auch da gibt es ja eine Einwirkung drauf. Und der Punkt ist halt, es gibt immer so zwei Richtungen, in denen das stattfinden kann. Du kannst halt zum einen irgendwie sagen, okay, was hält Leute einfach so schon relativ lange da? Und zweitens, was davon ist gut für uns? So, und im Endeffekt ist es so, dass diese Plattformen so funktionieren, dass ich gucke, okay, welche Bereiche haben den stärksten Anziehungsgrad? Das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Ha, geil, dass ich jetzt als Metapher dafür mit Raumkrümmung komme, aber es gibt da so ein cooles Schaubild, um das darzustellen. Wenn du quasi so ein Trampolin, also du packst irgendwie Latex über so ein Hula-Hoop-Reifen und dann kannst du eine Kugel in die Mitte legen. Okay, und das Ding ist dann simuliert quasi zweidimensional dann Anziehung. Ne? Und dann kannst du da rum so Kugeln reinmachen und kannst halt merken, dass wenn ich größere Kugeln und kleinere Kugeln gleichzeitig losschicke und dann so drum kreisen lasse, dass die auch um sich herum drehen und wie auch immer, da merkt man so, okay, irgendwie findet da gerade etwas statt, da gibt's eine Krümmung und irgendwie zieht es aber alles in die Mitte rein. So, und ich kann mich am Anfang noch, wie diese kleinen Kugeln irgendwie am Rande irgendwie bewegen und sagen, oh, ich gucke jetzt gerade mal nur da rein, aber auf einmal werde ich aber super stark da reingeschoben, weil alles, was mir angezeigt wird, ist diese Sache und das ist kein Zufall. Weil diese Löcher, in die ich dann rutschen kann, diese Tiefpunkte, da wo die Kugeln sind, wo die meiste Masse ist, das sind Bereiche, die oftmals die Parameter erfüllen, die ich gerade erklärt habe. Das heißt, Empörung und oder Angst kommt aus demselben Bereich, aktiviert auch dieselben Hirnareale. Das ist auch wichtig zu verstehen. Aber sobald das stattfindet, habe ich Leute gebunden und die kommen dann nicht mehr raus. Das heißt, ob ich jetzt quasi in den TikTok-Algorithmus für Mager, Trump, wie auch immer reinfalle oder irgendwie in den super radikalen Bereich irgendwie von, keine Ahnung, Furry-TikTok oder weißt du so. Es gibt unterschiedliche Bereiche, wo ich da reinrutschen kann. Welchen Geschmack das hat, ist scheißegal, solange es mich irgendwie in eine dieser Richtungen reindrückt. Das heißt, diese Ausprägung macht mich zum einen radikaler, weil mir die ganze Zeit angezeigt wird, oh, diese Feindgruppe. Ich kann unterschiedliche Bereiche dieses Spektrums hochzüchten, ohne dass ich das aktiv unbedingt möchte. Das kann einfach so passieren, es kann aber auch mit menschlicher Einwirkung passieren. Auf jeden Fall merke ich habe die ganze Zeit Leute, die ich gegeneinander aufhetze und immer stärker in diese Bereiche reinrutschen und das hält sie weiter auf diesen Plattformen. Also ich habe einen Teufelskreis generiert.
Ja.
Das heißt, wenn ich das alles verstehe, dann ist es wichtig zu verstehen, okay, gut, das sehe ich jetzt alles. Wie ist denn mein Umgang mit Social Media jetzt? Und das Problem ist, da habe ich mal jemanden was sehr Weises sagen hören. Sie meinte, dass im Prinzip sowas wie Online-Medien mittlerweile wie Ernährung sind.
du kannst jemanden nicht komplett auf Entzug setzen, weil damit auf einmal gesellschaftliche Partizipation wegfällt. Die Person kann ganz viel dann nicht mehr tun. Das heißt, es geht darum, einen bewussten und sinnvollen Umgang mit diesem Medium zu entwickeln. So, und da ist jetzt wichtig, okay, wie mache ich das? Wenn ich verstehe, dass das meiste, was ich irgendwo sehe, mich empören soll, weil mich das weiter fesselt, weil das gewisse finanzielle Incentives hat, weil es mich vielleicht auch einfach weiter gut steuerbar macht als Kunde, als Konsument, dann verstehe ich auf einmal, okay, was kann ich denn davon eigentlich gewinnen? Und genau so kann ich gezielt so eine Plattform nutzen. Die Art und Weise, wie ich das mache, ist folgenderweise. Ich missachte einen Monat lang quasi fast alles, was ich irgendwie an Nachrichten bekomme, um mir dann einmal im Monat geballt zu geben, was eigentlich passiert ist. Aber dafür brauche ich Quellen, denen ich vertraue, das zu tun. Ich muss vorher so ein bisschen wetten, okay, was funktioniert denn eigentlich? Aber ein konstantes, paralleles Konsumieren ist in meinen Augen ganz, ganz ungesund. Weil das dafür sorgt, dass ich konstant Stress habe, weil es dafür sorgt, dass ich nicht richtig abschalten kann, weil ich jederzeit irgendwie verunsichert werden kann durch konfliktigen Sachen. Wenn ich mich einmal im Monat hinsetze und mich wirklich damit auseinandersetze, was ist denn eigentlich den Monat über passiert, ist es in meinen Augen gesünder. Oder wenn ich halt sage, okay, mir wurde eine neue Sache zugetragen, ich beschäftige mich jetzt intensiv damit. Aber ich bin ein ganz großer Fan davon, solange ich mich mit einer Sache nicht beschäftigt habe, keine Meinung dazu zu halten. Ich kann ein Bauchgefühl haben, das ist in Ordnung, aber solange ich das tue, äußere ich keine Meinung zu dem Thema.
Ja.
So, und dann, das ist halt immer dieses magische Sprichwort, ne, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten, kann Wunder wirken, weil ich oftmals merke, habe ich immer mal wieder gehabt, wo ich irgendwie auf einer Party war oder so, du redest mit jemandem und das ist eine Gruppe, keiner kennt sich so richtig und die Person kommt rein und gibt irgendeine borderline rassistische Scheiße von sich und denkst dir so, warum ist das gerade das allererste, was du in den Raum reinwirfst? Und das habe ich mich lange gefragt und das war so gerade zum Beispiel 2016 bei dieser ganzen Geschichte um die Domplatte herum. Ne? Da gab es auf einmal, kamen Leute rein, man so, ja hier, ne? Und dann kam irgendwas ziemlich, ziemlich Übles in Verbindung mit der Flüchtlingsgruppierung. So, ne? Und dann, ja, die sind ja eh alle so und so, ne? Am I right mäßig. Und ich habe mich immer gefragt, warum die das machen. Habe irgendwann mit meinem Dad darüber gesprochen und der hat was Schlaues gesagt. Und zwar, es kommt immer mal wieder vor. Und zwar meinte er so, das Problem ist, dass diese Menschen, die das in diesen Raum reinwerfen, die halten das für so eine unkontroverse Thematik, wie über das Wetter zu sprechen. Und daran merkst du einfach, dass in dem Umfeld, in dem diese Leute sich bewegen, ist das keine kontroverse Meinung. Und da merkst du halt immer so ein bisschen dran, okay, wenn mir etwas zugetragen wird, dann hilft es manchmal, sich damit gezielt auseinanderzusetzen. Ich habe das letztens noch gemacht mit dem Thema Abschiebung, weil ich ganz klar das Gefühl hatte, okay, hier wird gerade ein Gefühl aufgezogen, das habe ich ja in den letzten Podcasts auch schon irgendwie gesagt. Und dann kam das Thema Abschiebung immer wieder auf. So, und da war für mich halt einfach wichtig zu verstehen, was genau bedeutet das, was ist das Ziel der ganzen Geschichte und auch mit so einem Hintergrund Gefühl von, was sind denn eigentlich die rechtlichen Grundlagen dessen, warum Leute überhaupt Asyl beantragen können und so weiter und so fort. Und dann setzt man sich sehr lange damit auseinander und dann hat man auch ein Gefühl und dann kann man auch argumentieren. Man merkt halt immer, dass es ganz tricky wird, wenn man einfach aufgrund eines Gefühls versucht, Pseudo-Argumentationen auseinanderzunehmen. Das ist mir oft begegnet im Bereich, in dem Thema Abschiebungen. Dass Leute so Quatsch, oder es kommt ganz oft dieses Bild auf, dass ein Land so ein bisschen ist wie meine Wohnung. So, ich lasse dich hier rein und dann gibt es auch gewisse Bedingungen und ich kann machen, was ich lustig bin, wenn du den Regeln meiner Wohnung nicht gefällst oder denen nicht folgst. Und das ist halt absoluter Quatsch im Rahmen einer Nation, die deutlich mehr. Also das ist einfach ein sinnloser Vergleich. Aber auf diesem Vergleich bauen sich quasi alle Rechtfertigungen für Abschiebung auf. Das heißt, ich muss auch so ein bisschen identifizieren, die Sache, gegen die ich gerade versuche zu argumentieren, ist da überhaupt ein Argument? Das ist auch tricky. Und das ist immer der Grund, warum ich sage, sich online viel mit solchen Themen auseinanderzusetzen, ist absolut Gift für euer Hirn. Weil ihr werdet kaum guten Input finden, es sei denn, ihr wisst wirklich, wo ihr suchen müsst. Oder ihr guckt euch wirklich Primärquellen an, aber das ist nicht das gängige Internet, was ich da benutze. Das ist kein, da gehe ich nicht auf fucking Instagram und Google da, und gebt da irgendwas ein oder auf, ich weiß nicht was, ne, so, das ist nicht, auch auf Google habe ich schon echt schlechte Erfahrungen damit gemacht, wo ich gemerkt habe, so, ich suche ein ganz spezielles Thema und ich finde, obwohl ich weiß, wonach ich suche, finde ich es nicht, weil es einfach 10 Seiten nach hinten geschoben wird oder so. Und das sind alles so Bereiche, wo ich verstehen muss, was ich da nicht tue. Und dann zu der Frage, wie geht man damit sinnvoll um? Perspektive ist gut, das haben wir auch schon mal in der Vergangenheit gesagt, also das, was du auch vorhin gesagt hast, wie viele Stadtfeste gehen denn eigentlich gut? Ne, weil oftmals ist das ein Thema, was von radikalen Meinungsgruppen gerne genutzt wird, dass ein Sachverhalt, der immer schon so war, auf einmal in den Vordergrund gerückt wird, weil das eine Zahl ist, die mein Kopf nicht gut verarbeitet bekommt. Und auf einmal wird das als eine Krisenlage dargestellt, obwohl es immer schon so gewesen ist. Das ist ein Thema. Oder halt, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich muss halt irgendwie rausfinden, okay, in welchen Intervallen möchte ich mich gezielt damit auseinandersetzen, damit ich nicht auf einer emotionalen Ebene abgeholt werde. Das ist wie bei Werbung. Wenn ihr euch da hinsetzt und ihr seid gerade eh schlecht drauf und bla 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 und euch wird irgendwas geschaltet, ihr seid einfach direkt anfälliger für Werbescheiße. Und das ist da das gleiche Thema. Die Leute wollen euch auch ein Produkt verkaufen, nur das Produkt ist, dass ihr deren Plattform nutzt. Und der Moment, wo das stattfindet, seid ihr quasi in einem Nachteil, wenn ihr annehmt, dass das irgendwie aus Güte passiert oder dass es einfach ein öffentliches Recht ist, an so einer Plattform teilzuhaben. Sobald ihr so ein Ding nutzt, seid ihr das Produkt, was eigentlich vermarktet wird. Das ist einfach wichtig zu verstehen. Ich mache es selten und dann ganz gezielt und nicht durch passive Informationen. Das ist nämlich gefährlich.
Ja, kommen wir auch zum nächsten Thema. Sehr schön. Und zwar, das hatten wir etwas weiter hinten, aber Jan meinte eben so, boah, das komm, nimm das ein bisschen weiter nach vorne, damit wir da heute noch drüber sprechen können. Ja. Und was war die schwerwiegendste Fehlannahme über Sicherheit oder Gewalt, die ihr bei euren SchülerInnen korrigieren musstet? Ja, also wo ich immer so ein bisschen die Pimpernelli bekomme, ist, wenn man so Selbstverteidigungskurse macht und man bekommt so beigebracht, halt, nein, stopp. Und man bekommt dann suggeriert in diesen Kursen, dass jetzt die Person sich daran hält und dass, wenn ich jetzt ganz laut halt nein, stopp brülle, dass die Person dann geht. Und dass den Leuten dann halt kein Plan B beigebracht worden ist. So, und dann kommen die Leute hier in den Kurs und dann, oder kommen ins Basic-Seminar und dann kommt dann diese magische Frage, weil sie an der Sache anscheinend selber nicht ganz geglaubt haben, dem Braten, ja, und sich dann einfach die Frage gestellt haben, kann das denn funktionieren? So, und ja, dann sage ich immer so, ja gut, du kannst ja einem anderen Menschen klare Befehle geben, du kannst auch laut werden, machen und tun, du musst halt nur irgendwie was haben. Also wenn du in dem Moment, wo du einen Befehl abfeuerst, hast halt immer das Problem, wenn dann keine pädagogische Konsequenz erfolgt, machst du dich halt unglaubwürdig. Ne? Deswegen ist das mit diesem Halten ein Stopp. Okay, kann man ab einem gewissen Grad machen, wenn man das Gefühl hat, jetzt geht's ja eh nicht mehr weiter, aber hab einen Plan B in der Hand und der sollte dann wahrscheinlich in erster Linie auch gewalttätig sein, ja, also mit körperlicher Auseinandersetzung, dass wenn die Person das nicht umsetzt, dass du weitermachen musst. So. Und ja, das ist also so eine der, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine schwerwiegende Fehlannahme ist über Sicherheit oder Gewalt, aber naja, vielleicht, ich sag mal so, man hätte die Frage auch fragen können, gab es schon mal in der Vergangenheit Schüler, die ein komisches Gefühl hatten mit dem, was sie vorher schon bereits gelernt haben und das in Frage gestellt haben, sind zu dir gekommen und haben dann im Grunde ihr komisches Gefühl, was sie über diese vorherige Information, die sie gelernt haben, dann einfach von dir bestätigen lassen, dass das Gefühl wirklich falsch war und nicht richtig, ja. Und das ist das Ding. Ist genauso auch, ja, da gibt's so verschiedene Sachen, aber wie gesagt, dieses magische Halt, nein, stopp, finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn es in den falschen Kontext gesetzt wird, ja. So, was war denn deine schwerwiegendste Fehlannahme über Sicherheit oder Gewalt, die du von einer Schülerin korrigieren musstest?
Also jetzt eine Sache, die teilweise bei Leuten so ein bisschen Thema ist, die schon mal so ein bisschen was gemacht haben.
Lass mich raten, klassischer 360. Oder,
nee, ist dieses Adrenalin regelt schon.
Ach so, ja.
Wenn ich rot sehe, dann
ja.
Oh, dann ist übel und so. Ja. Und das Ding ist halt, ich denke mir das halt immer wieder, weil ich habe das immer wieder, wenn ich mit Leuten so MMA trainiere oder so. Und ich bin im Training sehr umsichtig.
Mhm.
Also es wird nicht mit viel Kraft trainiert. Da hatte ich zum Beispiel letztens jemand, der für den Basic-Kurs nach dem Intermediate-Kurs da war. Und er meinte auch, boah, ich habe noch nie was in dem Bereich gemacht, auch wenn mich das sehr interessiert. Aber solche Sparring und so hätte ich mir nie zugetraut. Aber ich habe hier gesehen, wie das bei euch aussieht. Und ich bin ein bisschen davon so, ich weiß gar nicht, ob er gesagt hat, er ist beeindruckt davon, aber er meinte, ihm ist aufgefallen, wie kontrolliert das ist.
Mhm.
Und das hätte sein Bild davon so ein bisschen verändert. Und das ist so ein Ding, wo ich mir zum Beispiel auch sehr viel darauf einbilde, dass ich das sehr gut kontrolliert bekomme. Es gab in der Vergangenheit schon ein, zwei Mal Momente, wo ich dann irgendwo bei einem MMA-Sparring, auf einem MMA-Sparring gewesen bin und ich gemerkt habe, dass mein Gegenüber sich nicht so im Griff hatte. So, und dann eskaliert sowas hoch. Das ist nicht hier im Laden passiert, aber das ist mir in der Vergangenheit einfach schon passiert. So, und da ist halt der Punkt, wo man dann irgendwann merkt, gut, sobald ich das mit Kraft umsetze, sobald ich dann sauer bin, sobald der Adrenalin drin ist, funktionieren ein paar Sachen auch nochmal ein bisschen besser, weil du auf einmal mehr Kraft hast, weil du, ne, so und so und so, während gewisse Feinheiten manchmal so ein bisschen, ne, flach fallen und so. Aber ein Mensch, der voll unter Strom steht und weiß, was er tut, ist auf jeden Fall viel gefährlicher als ein Mensch, der unter Strom steht und nicht weiß, was er tut. So, und das ist halt eine Sache, die ich immer wieder, das ist dieses Meme der Spazzy White Belts, was es im Grappling immer gibt. Also die Leute, die das erstmal beim Training sind, die grappeln eine Runde mit einem und für die ist das wie ein Überlebenskampf, obwohl ihnen eigentlich nichts passiert, aber ne, das kann man am Anfang noch nicht so ganz verarbeiten. So, und für mich ist es halt ein sehr normales Training, wo ich gerade jemanden versuche, ein bisschen Luft wegzunehmen, ohne dass ich ihm jetzt wehtue. Und wenn da jemand mit super viel Kraft gegenhält, ist es einfach schwierig, da so zu kämpfen. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was wichtig ist zu verstehen, hey, ja, wenn ich sauer bin, bin ich auch gefährlicher, aber das ist halt auch eine Sache, die dann nochmal unterstützt wird, wenn ich weiß, was ich tue.
Ja, ja.
Ne? Und vielleicht ist auch so ein anderes Ding, dass Gewalt irgendwie sexy ist. Da haben wir aber auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich glaube, die Kombination dieser beiden Sachen ist so ein Ding.
Ja. Oder auch dieses Ding, dann laufe ich halt einfach weg.
Ja, das kommt auch noch dazu. Das oder halt auch so ein Ding von wegen, oh nein, ich glaube, das Gefährlichste, was ich je gehört habe, ist, mir ist noch nie was passiert, also wird mir noch auch nie was passieren. Das, was ich hier gemacht habe, ist auch immer gut gegangen. Ich habe gar keinen Bock, mich zu ballern.
Das ist die Macht des positiven Denkens.
Das ist
von
dir
ganz weit entfernt.
Vor allem, kennst du das Konzept von Survivorship Bias?
Was?
Survivorship Bias.
Nein.
Es gab im Zweiten Weltkrieg, haben die Alliierten einen Mathematiker beauftragt, zu errechnen, welche Stellen ihrer Propellerflugzeuge sie verstärken sollen, weil beschränkte Materialien und okay, es muss auch irgendwie vernünftig sein. Und dafür haben sie dann quasi irgendwie ein Diagramm zusammengetragen oder einmal quasi so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie die Flugzeuge hießen, sorry, aber wo dann halt so ein Flugzeug drauf war und dann haben sie quasi markiert, wo sind statistisch die meisten Treffer. So, von Flugzeugen, die quasi rumgeflogen sind, wieder heimgekommen sind und dann haben sie halt da diese Trefferzonen gezeigt, ne? Und irgendwie ging es darum, ja, dann müssen wir diese Trefferzonen, die da so zerlöchert sind, mal verstärken. Und dieser Mathematiker hat dann halt irgendwie sich dazu geäußert und meint halt, das ist Quatsch. Weil das Problem ist, die Flugzeuge, die an den anderen Stellen getroffen wurden, die sind offensichtlich nicht zurückgekommen. Das heißt, die Stellen, die ihr da gerade seht und die ihr verstärken wollt, das ist nicht unbedingt sinnvoll, weil die sind nach Hause gekommen. Die an den anderen Stellen, die, wo ihr nie Treffer gefunden habt, die solltet ihr verstellen. So, und da merkt man halt, ähnlich trägt es sich in diesem Bereich auch zu, dass ich halt sage, hey, nur weil ich den Bereich, also okay, es ist nicht ganz dasselbe, ne? Aber das sind halt Leute, die glauben, weil es mir nie passiert ist, kann es mir nicht passieren. Und in diesem Rahmen glauben sie, dass das Verhalten sinnvoll ist, dass sie da gerade versuchen, es ist eigentlich weniger Survivorship Bias als mehr so Confirmation Bias. Also ich habe hier ein Glaube und Informationen, die ich sehe, die füttern das immer weiter eigentlich auf. So eine Mischung aus den beiden Dingern kommt dazu, dass Leute irgendwie den Eindruck haben, naja, ich habe das hier ein, zwei Mal gemacht, das ist ja irgendwie gut gegangen und irgendwie mache ich das jetzt weiter so. Und das, was ich da gemacht habe, scheint der Grund dafür gewesen zu sein, dass mir nichts passiert ist, obwohl es einfach nur in einem zufälligen Zusammenhang gestanden haben kann. Mhm. Das heißt, diese Stellen zu verstärken, wird nicht mehr Leute nach Hause bringen. Genauso wie das Beispiel, was du mal hattest mit der Dame, die irgendwie in einer Einrichtung einem jungen Mann das Messer abgenommen hat.
Ja, ja.
Das kann mal funktioniert haben, aber das ist nicht der Grund, warum es funktioniert hat.
Mhm.
Es hat nur zufällig zum Glück funktioniert. So, und im Endeffekt reduziert sich das alles auf diese Frage, okay, ist man da offen, ehrlich mit sich ranzugehen, zu sagen, okay, was könnte ich denn da verbessern oder will man einfach in seiner Parallelwelt leben bleiben? Dann kann man beides machen, aber eins ist auf jeden Fall sicherer als das andere.
Ja, absolut. Ihr betont, wie wichtig es ist, Informationen aus der Umgebung zu sammeln. Wie kann man das trainieren, ohne paranoid zu werden? Also ganz ehrlich, das kann man eigentlich ganz schnell beantworten. Ihr müsst einfach da trainieren, wo euch Gewalt mit Humor rübergebracht wird. Ja. Nein, weil der Punkt ist einfach der, weil es ist ja im Grunde, ich meine, da kann der Jan gleich wieder was zu sagen zum Thema Verstärkung etc. Aber wenn ich das Thema Gewalt auf eine sehr nüchterne, humorvolle Art und Weise erklärt bekomme, der Nebel des Krieges, vor dem man letztendlich Angst hat, ja, lichtet sich so langsam. Man versteht so ein bisschen, worauf es eigentlich ankommt, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Und man läuft durch die Gegend und man beobachtet einfach, so wie man eigentlich die ganze Zeit beobachtet. Ja, weil ihr seid ja auch, wenn ihr an der Ampel steht, dann guckt ihr ja auch auf die Ampel und sagt, okay, es ist rot, es sind keine Autos da, es kommt gerade kein Auto. Ich warte aber trotzdem, weil Nicht, dass jetzt auf einmal hier einer angerast kommt und ich werde überfahren. Fertig. Aber du läufst halt nicht die ganze Zeit am Bordstein entlang und guckst auch die ganze Zeit nach irgendwelchen Autos, ob die jetzt auf den Bordstein irgendwie ausweichen oder rasen etc. Ja, so und letztendlich ist es in der Selbstverteidigung genauso. Wenn ihr natürlich irgendwo seid, wo euch dann jetzt die ganze Zeit gesagt wird, wenn du deine Wohnung verlässt, wirst du sofort überfahren. Ja, und du gehst dann aus deiner Wohnung und du schaust dich jetzt um und dann guckst die ganze Zeit nach Autos, die ich mir potenziell überfahren können. Ja, also wenn dir dann quasi im Training die ganze Zeit schon so eine Angst gemacht wird und dann halt deine Angst auch noch verstärkt wird so und du dann dich versuchst im Alltag zu bewegen, dann hast du natürlich auch überall Angst und kriegst Paranoia. Wenn du das Ganze aber auf eine gewisse humorvolle Art und Weise beigebracht bekommst, ja, und du bewegst dich einfach durch einen ganz normal, durch einen öffentlichen Raum und weißt ganz genau, okay, ja, hier ist es eigentlich ganz chillig. Ach, wer kommt denn da hinten? Kenne ich den? Was macht denn der für einen Eindruck? Ach komm, ich wechsle einfach die Straßenseite, fertig, ja. Wenn jetzt aber dein Trainer sagt, ja, du musst bei jedem Fremden sofort Angst haben, weil der wird dich entführen, vergewaltigen und vierteilen, ja. So, dann, wenn du dann über die Straße läufst und denkst dann so, ah, wer kommt denn da hinten? Oh mein Gott, mein Trainer hat gesagt, jeder Fremde wird mich umbringen, vergewaltigen und vierteilen, ja. So, in der Reihenfolge. So, und dann denkst du natürlich so, ne? Oh Gott, Angst. So, deshalb ist das mein Ernst. Guckt, dass ihr irgendwo Selbstverteidigung trainiert, wo euch das Ganze nicht auf eine paranoide Art rübergebracht wird, sondern mit einer humorvollen Art und Weise. Und ja, oftmals ist natürlich dieses Paranoide auch gerne ein stilistisches Mittel, um auf gewisse Abhängigkeiten zu sorgen. Ne? So nach dem Motto, wenn man dann eh schon anfällig ist und vielleicht die ein oder andere Person vielleicht auch psychisch ein bisschen labil und dann hat man auch noch so einen Trainer, der einem dann auch noch Angst macht und die Ängste auch noch verstärkt und der dann auch noch am besten sagt, ja, aber ich habe die Lösung für dich, jetzt mach nochmal eine Masterclass für 3.000 Euro, ja, und du musst noch das Produkt kaufen und das Produkt kaufen, dann weißt du ganz genau, in was für einer Abhängigkeit du da gerade reingerutscht bist. Ne? Also lange Rede, kurzer Sinn. Such dir einfach nette, authentische TrainerInnen, die Humor haben und die dir keine Angst machen oder deine Ängste verstärken, sondern einfach in erster Linie gucken, dass sie deinen Nebel des Krieges lichten.
Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass ich ein regelmäßiges Training habe, in dem ich mich mit dem Thema locker auseinandersetzen kann. Weil im Endeffekt ist es so ein bisschen in solchen Krisensituationen wie in einer Prüfung. Wenn ich quasi in dem letzten Moment dann noch versuche zu denken, ah fuck, was habe ich denn gestern Abend nochmal gelesen, dann wird es mir nicht einfallen. Wenn ich mich locker mit dem Thema auskenne und ich dann auch mit einer gewissen Selbstsicherheit daran gehen kann, sagen kann, hey, weißt du was, das ist jetzt nichts super Unvertrautes, alles in Ordnung, dann geht es nicht mehr so stark um Kontrolle. Also wenn ich locker vortragen kann, bin ich nicht so nervös. Das gleiche gilt in dem Bereich auch. Und das zweite Thema ist halt wichtig zu verstehen, das menschliche Hirn hat sich von hinten nach vorne entwickelt. Das heißt, Basisfunktionen steuern quasi, also der vorderste Bereich, der direkt hinter der Stirn sitzt, das ist quasi so der Bereich, der für Persönlichkeitssteuerung zu ist. Ne? Ja. Zwischen dem und den weiter hinterliegenden Bereichen sind dann auch noch so Sachen wie Gruppenzugehörigkeit und also soziale Interaktionsflächen, sage ich mal. Aber der vordere Bereich ist dann quasi so Moralverständnis, ne? Solche Geschichten alles, ne? Der Grund, warum ich das sage, ist diese Primärfunktion, ne? Also natürlich, so sie atmen und so ein Scheiß ist natürlich nochmal ein bisschen vorgesetzt. Aber gerade solche selbsterhaltenden Dinge übersteuern alles, was ich an Persönlichkeit habe, weil es von hinten nach vorne durchknallt. Es ist nicht so, als ob das eine Sache ist, wo ich dann irgendwie auf einmal widersprüchliche Impulse habe, wie auch immer, sondern im Endeffekt ist so, was ich als Muster kenne und was sich da reingesetzt hat, was ich dann unter wahnsinniger Panik abrufen kann, das wird sich durchsetzen. Und diese Muster, die bekomme ich nur rein, wenn ich es oft genug gemacht habe. Darüber nachzudenken macht keinen Unterschied, weil das fällt eh komplett flach in einer Situation, wo es um ganz, ganz primitive Selbsterhaltung geht. Da habe ich keinen Raum mehr für, ah ja, jetzt mache ich das und jetzt mache ich das. Also entweder ich fühle mich noch nicht so bedroht, oder das funktioniert nicht mehr. Aber es ist halt so, dass wenn diese Momente aufkommen, muss ich halt in der Lage sein, umzusetzen, was ich kenne. Es muss vertraut sein. Sobald ich da anfange, dann groß rumzureflektieren und rumzurätseln, ist ein bisschen schlecht. Ne? Das kennt man bestimmt auch hier und da aus Filmen. Immer dieses, erinnere dich an dein Training oder sowas. Ne? Das ist so dieser Punkt, der dabei relevant ist. Und ich glaube halt, dass es hilft, wenn ich ein regelmäßiges, lockeres Training habe, dass ich mir nicht zu stark Gedanken darüber machen muss, was ich jetzt eigentlich so jemandem entgegenwerfe, weil ich weiß, ich habe das irgendwie im Zweifelsfall in der Hinterhand. Und dann geht es darum, dass ich mehr kognitive Bandbreite der Observierung bieten kann. Das heißt, ich mache mich freier für andere Bereiche. Und ich glaube, dass das im Effekt quasi weniger Paranoia für mich bedeutet, wenn ich mehr Bandbreite frei habe, um zu observieren. Sobald viel Bandbreite im Interpretieren drin ist, oder nicht im Interpretieren, sondern so im daraus muss dann noch jenes und solches erfolgen und was mache ich denn dann und bla bla bla. Ich glaube, dann wird das schnell stressig. Wenn ich einfach nur observieren kann, dann ist das keine stressige Geschichte. Das heißt, ich glaube, dass wirklich Paranoide dabei ist, wenn ich probiere, einer Sache, bei der ich mir unsicher bin, vorwegzunehmen. Mhm. Ich glaube, da kommt diese Paranoia dann her. Weiß nicht genau, wie ich das irgendwie jetzt psychologisch ergründen würde, aber das ist so mein Bauchgefühl dabei.
Jo. Hat sich gut angehört. Ja, komm, ein, zwei Fragen schaffen wir noch. Wie oft sollte man realistische Selbstverteidigung trainieren, um im Ernstfall tatsächlich vorbereitet zu sein, ohne dass das Training zur Belastung wird?
Ich glaube, man braucht nicht mehr als zweimal die Woche, wäre so mein Gefühl.
Ja.
Man kann mehr, man muss nicht mehr. Ja. Man sollte aber schon zweimal die Woche machen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Zweimal die Woche, einmal die Woche, einmal ist natürlich besser als keinmal, vollkommen klar. Vor allem, es gibt ja manchmal Leute, die haben auch 100.000 andere Hobbys, dann lieber einmal die Woche, aber so im Schnitt zweimal die Woche macht schon Sinn, ja. Und ja, ohne dass das Training zur Belastung wird, ist halt einfach auch manchmal so ein bisschen auch drauf zu hören, wie es einem gerade geht, ne? Ist halt auch so ein bisschen dazu, so selbstbestimmt zu entscheiden, zu welchen Kursen gehe ich denn jetzt, weil wir haben auch Leute bei uns, wenn die dann zum Beispiel mental so privat gerade oder beruflich eine stressige Zeit haben, dass sie einfach sagen, ey, weißt du was, ich tue mir gerade das Krav Maga Training einfach nicht an, auch wenn das nett und humorvoll ist, aber ich habe gerade gar keinen Bock, mich irgendwie mit dem Thema Gewalt zu beschäftigen, und dann gehen die Leute einfach mal zum Yoga oder kommen zum Fitnessboxen. Ja, also das ist natürlich auch ganz wichtig, und man sollte halt gucken, dass das Training auf jeden Fall niemals eine Belastung ist, sondern dass man immer Spaß und Freude hat, weil letztendlich ist es eure verdammte Freizeit. Ja, natürlich soll euch jetzt kein Scheiß beigebracht werden, das soll auch keine Comedy-Show sein, wie Jan eben gesagt hat, aber letztendlich sollt ihr Spaß und Freude haben, und man sollte eigentlich auch einen Ausgleich darstellen. Und das ist ja auch das, was ich schon ganz oft angesprochen habe zum Thema Kommunikationstraining. Ja, ich habe dann auch volles Verständnis, wenn die Leute dann abends zum Training kommen, dann haben sie bei Thema Nummer 1 halt nicht unbedingt Bock, mit dem Dom jetzt eine Stunde lang Kommunikationstraining zu machen. Ja, dann wollen sie lieber was Körperliches machen, was in keinster Weise jetzt ein Vorwurf ist. Aber sie haben im Grunde schon 8 oder 9 oder 10 Stunden schon im Büro einfach nur nachgedacht und sich konzentriert. Und jetzt auch nochmal mit dem Dom eine Stunde lang Psychofickerei in Kommunikation, um Gottes Willen. Ne? Also von daher ist es halt wichtig. Deshalb finde ich es auch gut, dass wir halt so einen großen Stundenplan haben mit so viel unterschiedlichen Stunden, ja, dass man wirklich je nach Tageslaune sich einfach entscheiden kann, womit möchte ich mich heute in meiner Freizeit einfach beschäftigen. Ja. Gut, das war's. Ihr Lieben, dann würde ich einfach mal sagen, ne, bleibt gesund, passt auf euch auf und
bis zum nächsten Mal.